HR Info. Hessen.
Am 26. Mai ist Europawahl. Und die könnte besonders spannend werden. Manch einer spricht schon von einer Schicksalswahl, weil die Befürchtung umgeht, dass vor allem europakritische Parteien gestärkt werden könnten. Was sagen die Wahlberechtigten in Hessen zur bevorstehenden Wahl? Das besprechen wir heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Der Wahlkampf ist angelaufen. Die Wahlberechtigten in Hessen galten bisher eher als Europamuffel. Hierzulande lag die Wahlbeteiligung vor 5 Jahren deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der HR hat dazu eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, wie sich die Hessinnen und Hessen zur Europawahl am 26. Mai stellen. Die Ergebnisse sind in der vergangenen Woche veröffentlicht worden und unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass hat sie für uns zusammengefasst. Und ich habe ihn gefragt, ob man denn an der Umfrage ablesen kann, dass die Beteiligung diesmal höher sein könnte.
Man kann es nicht direkt ablesen. Es wird auch nicht danach gefragt, ob man zur Wahl geht oder nicht. Man nähert sich solchen Erscheinungen, indem man fragt, wie groß das Interesse denn an dieser Europawahl ist. Und das ist offenbar in Hessen recht ausgeprägt. 21% der Hessen sagen sehr starkes Interesse, immerhin 37% sagen starkes Interesse, das kommt also auf einen Wert von knapp 60%. Und daraus schließen die Meinungsforscher, dass dann, sagen wir mal, auch letztlich mehr Leute zur Wahl gehen werden. Denn im Vergleich zu 2014 sei dieser Wert mit Blick auf die Aufmerksamkeit, die diesem Wahlgang zuteil wird, tatsächlich deutlich gestiegen.
Was schätzen denn die Menschen an der EU und was erwarten sie?
Also schätzen tun sie vor allem die Reisefreiheit. Ganz vorne ist das bei dem, was man von der EU hat, vor allem natürlich unter den jüngeren Leuten. Auch das Stichwort Frieden rangiert mit ganz vorne. Da sieht man wiederum, da sind die Älteren sehr stark vorne dran. Also Jüngere eher Reisen und Ältere eher Frieden. Das hat sicherlich auch was mit Kriegserfahrung oder Nachkriegserfahrung zu tun. Ich fand ganz interessant, dass das Thema Wohlstand, also die Frage, ist die Europäische Union auch ein Garant für Wohlstand, was hier zweifelsohne ist. Das hat keine so große Bedeutung. Gerade 11% sehen das so. Die Erwartung an die Europäische Union ist tatsächlich, mehr gemeinsam zu handeln. Ganz vorne in der Hitliste, wenn man so will, der Themen, der Probleme, die dringend gelöst werden müssen, sind die Flüchtlings- und die Asylpolitik. Und dann kommt zum Zweiten, für mich etwas überraschend, das Thema Einigkeit bzw. Uneinigkeit innerhalb der Europäischen Union. Auch da sagt eine doch beachtliche Mehrheit, da muss dringend was getan werden. Andere Themen, die man eher so erwartet, beispielsweise Abbau von Bürokratie, die rangieren da weiter hinten.
Die europäische Politik ist für viele Menschen sehr weit weg, sagen Sie, eine Unbekannte quasi. Bildet sich das auch in der Umfrage ab?
Ja, und das ist fast ein bisschen betrüblich, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, sagen knapp 2/3, 63%, dass sie wenig über die EU wissen, beziehungsweise gar nichts über die Europäische Union wissen. Und das zeigt sich auch bei der Hinwendung zu den Spitzenkandidaten. Die populärste Spitzenkandidatin ist Katharina Barley, die Bundesjustizministerin, die ja Spitzenkandidatin der SPD ist. Sie ist 62% der Leute bekannt, aber schon beim Spitzenkandidat der Union, Manfred Weber, der Kommissionspräsident werden will, da sagen nur 50%, dass sie den kennen. Also mit Blick auf die Kandidaten muss man sagen, gibt's noch viel zu tun.
Die berühmte Sonntagsfrage ist auch gestellt worden, nämlich was wäre, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre? Gibt es da bei den Ergebnissen Überraschungen, Christopher?
Das Einzige, was mir richtig aufgefallen ist, ist, dass die AfD auf 12% kommt. Mehr als bei der letzten Europawahl 2014 auf jeden Fall. Aber man hat zumindest hier den Eindruck, dass, sagen wir mal, es nicht so einen ganz deutlichen Denkzettel in Richtung etablierte Parteien zugunsten der AfD geben wird, zumindest nach diesem Stimmungsbarometer.
Sagt Christopher Plass, unser landespolitischer Korrespondent. Er hat für uns zusammengefasst, wie die Wahlberechtigten in Hessen zur bevorstehenden Europawahl stehen. Eine Umfrage dazu hatte der Hessische Rundfunk in Auftrag gegeben. Und damit möglichst viele Wähler am 26. Mai ihr Kreuzchen bei der Europawahl setzen werden, rufen derzeit auch immer mehr Unternehmen dazu auf, wählen zu gehen. Selten haben sich die hessischen Firmen politisch so klar positioniert wie derzeit. Vor allem scheinen das exportorientierte Unternehmen zu sein, die sich durch rechtspopulistische Bewegungen bedroht fühlen. Das hat unser Reporter Martin Honecker bei verschiedenen Unternehmen und Branchenverbänden im Land festgestellt.
Für das Familienunternehmen Elkamet mit Sitz im mittelhessischen Biedenkopf ist die Sache klar. Die kommende Europawahl ist extrem wichtig. Elkamet stellt Fahrzeugteile aus Kunststoff her und verkauft die in die ganze Welt. Die Aussicht, dass im nächsten Europäischen Parlament so viele Europagegner sitzen könnten, dass sie Gesetzesvorhaben erschweren oder sogar blockieren könnten, erfüllt den Chef von Elkamet, Eberhard Flammer, mit Schrecken.
Da kann man tatsächlich nur hoffen und beten, dass wir den Abend des 26. Mai mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung erleben werden, weil dann gewährleistet ist, dass die überzeugten europäischen Abgeordneten eine Mehrheit in dem Haus in Straßburg bilden können. Und dann gehen die Dinge auch weiter in eine vernünftige Richtung, so wie wir das über Jahrzehnte erlebt haben.
Eberhard Flammer leitet nicht nur die Firma Elkamet, sondern ist auch Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages HIHK. Der HIHK wirbt unter dem Motto »Europa lebt von unserer Stimme« und Hessens Wirtschaft lebt von Europa für die Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai. Einen Schritt weiter ist schon der Verband der chemischen Industrie, VCI. Einige VCI-Mitgliedsunternehmen haben bereits eigene Podiumsdiskussionen mit Europawahlkandidaten veranstaltet. Etwa Merck in Darmstadt oder Bayer zusammen mit Infrasurf im Industriepark Höchst. Sogar in den sozialen Medien trommelt der VCI für Europa. Das Ziel ist klar, sagt Manfred Ritz.
Unser Anliegen ist es, dass über eine hohe Wahlbeteiligung verhindert wird, dass wir am linken oder rechten politischen Rand der Parteien eine Verstärkung bekommen, die dann kritisch gegenüber der EU und der europäischen Idee auftritt, auch im Parlament. Das wollen wir verhindern.
Aus der Wirtschaft kommen vor der Europawahl also ungewöhnlich klare Ansagen, analysiert Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Das Engagement der Unternehmen jetzt ist schon etwas Besonderes. Das haben wir in der Vergangenheit so nicht gesehen. Die Unternehmen sehen im Augenblick große Gefahren, was Europa angeht, sind große Herausforderungen, dass eine ganze Menge entschieden werden muss und wir hier auch dann klare Mehrheiten brauchen von Politikern, die auch konstruktiv an Europa weiterarbeiten.
Auch wenn die Unternehmen in der Regel keine Parteien beim Namen nennen, ist doch klar, gegen wen sich solche Initiativen vor allem richten. Gegen die AfD. In diese Richtung deutet auch die Initiative Made in Germany, Made by Vielfalt, in der 50 deutsche Familienunternehmen mit Anzeigen in Tageszeitungen für Weltoffenheit und gegen Fremdenhass Stellung beziehen.
Hessens Firmen setzen sich für die Europawahl ein. Wie? Das hat unser Reporter Martin Honecker zusammengefasst. Vielen Dank. Und wir bleiben noch ein wenig bei der Politik und blicken auf Schwarz-Grün. 106 Tage ist die neue hessische Landesregierung aus CDU und Grünen mittlerweile im Amt. Ihre eigene Zwischenbilanz hat die Regierung schon vor anderthalb Wochen vorgelegt, auf ausführlichen 19 Seiten. Die Opposition zog wegen der Osterferien erst später nach, nämlich jetzt in der vergangenen Woche. Milder fiel ihr Fazit deswegen aber nicht aus. Nicolas Buschlüter berichtet aus Wiesbaden.
Wenn es eine Schonfrist für die Neuauflage von Schwarz-Grün gab, dann ist sie spätestens jetzt vorbei. FDP, Linke und SPD kommen, wenn auch auf getrennten Pressekonferenzen, alle zum gleichen Ergebnis. Von der neuen Landesregierung war in den ersten 100 Tagen weit und breit nichts zu sehen. René Rock, Chef der FDP-Fraktion.
Diese Landesregierung ist jetzt schon verbraucht nach 5 Jahren und 100 Tagen.
Auch die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Janine Wissler, bilanziert.
Der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung trägt ja die Überschrift Aufbruch im Wandel. Und nach 100 Tagen stellt man eigentlich fest, dass es weder einen Aufbruch noch einen Wandel gibt, sondern dass es eigentlich weitestgehend ein Weiter-so ist.
Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel gibt dagegen zu, er sei nicht enttäuscht von Schwarz-Grün. Ganz einfach, weil er sich von dem Bündnis auch von vornherein nichts erwartet habe.
Medizinisch gesprochen könnte man sagen, dass man in vielen Bereichen nahe an der Nulllinie ist mit dem, was die Regierung liefert.
Keine nennenswerten Gesetzentwürfe und viel Ankündigungsgehabe sind aus Sicht der Opposition klare Belege dafür, dass die Koalition keine Visionen, Ideen oder überhaupt einen Plan für die nächsten 5 Jahre habe. FDP-Politiker Rock hat vor allem das neu geschaffene Digitalministerium unter Christina Sinemus im Visier.
Es gibt im Geschäftsverteilungsplan der hessischen Landesregierung kein Digitalisierungsministerium. Das gibt es nicht. Wir haben eine Ministerin, aber kein Ministerium.
Die Linke teilt gegen CDU-Innenminister Peter Beuth wegen seiner umstrittenen Abschiebepraxis und seinem Umgang mit rechtsextremistischen Umtrieben bei der Polizei aus. Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD sieht keine gemeinsamen Ziele bei CDU und Grünen. Konflikte im Kabinett würden nicht gelöst, sondern vertagt.
Wenn zum Beispiel der Innenminister von der Union versucht, eine im 8. Monat schwangere Frau nach Algerien abschieben zu lassen, dann schweigen die Grünen. Wenn der Wirtschafts- und Verkehrsminister die Grundsteinlegung für Terminal 3 am Frankfurter Flughafen schwänzt, dann schweigt die Union.
Und was sagen die Angesprochenen zu der geballten Oppositionskritik? CDU-Generalsekretär Manfred Penz spöttelt, ausgeschlafen seien SPD, Linke und FDP wohl nicht, wenn sie ihre Bilanz nicht nach 100 Tagen, sondern erst am Tag 101 oder 102 präsentierten. Garant für eine erfolgreiche Zukunft Hessens sei natürlich Ministerpräsident Volker Bouffier. Genau der kehrte nach überstandener Krebstherapie, aber deutlich schlanker, in die Staatskanzlei zurück und verbreitete Optimismus.
Ich habe jetzt die Reha-Behandlung beendet, mich gut erholt und schaue jetzt mit Zuversicht auch in die nächste Zukunft.
100 Tage Schwarz-Grün. Was sagt die Opposition? Aus Wiesbaden berichtete unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Heute unter anderem zum weiteren Verlauf des Prozesses gegen Ali B. im Mordfall Susanna. Der 22 Jahre alte Flüchtling aus dem Irak steht vor dem Landgericht Wiesbaden. Ali B. wird beschuldigt, im Mai des vergangenen Jahres die 14-jährige Mainzer Schülerin Susanna vergewaltigt und erwürgt zu haben. Wir haben in HR Info ausführlich darüber berichtet. Vor Gericht hat Ali B. zugegeben, das Mädchen getötet zu haben. Die Vergewaltigung bestreitet er. Anfang der Woche nun hat der 10. Prozesstag stattgefunden und der war mit Spannung erwartet worden, denn die Mutter der getöteten Susanna, Diana Feldmann, hat ausgesagt und die dramatische Suche nach ihrem Kind geschildert. Birgitta Söhling berichtet.
Diana Feldmann trägt schwarz, wie immer, um den Hals ein herzförmiges Medaillon. Als der Richter fragt, wie sich ihr Leben durch den Tod ihrer Tochter verändert hat, wird es still im Saal und der 45-Jährigen bricht die Stimme. Ein Teil von ihr sei auch gestorben, sagt sie unter Tränen, aber sie müsse kämpfen, um die Würde ihrer Tochter wiederherzustellen. Petra Kartmann, ihre Anwältin.
Das wollte sie nicht, dass sie hier in diesem Verfahren als Schlampe tituliert und auch als Schlampe letztendlich gehandelt wird. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt für sie, zu sagen, meine Tochter war ein gutes Mädchen und ich kämpfe dafür, dass genau dieses Bild hier lebt und aufrechterhalten wird von mir als Mutter.
Diana Feldmann, die bislang jeden Verhandlungstag als Nebenklägerin verfolgt hat, sitzt da auf der Zeugenbank. Für ihren Erziehungsstil hat sie Kritik einstecken müssen. Ein 14-jähriges Mädchen, das Schule schwänzt und abends in Wiesbaden umherstreift, eine Streunerin in den Augen von Polizei und Medien. Doch durch ihre Aussage entsteht ein differenzierteres Bild. Anwältin Petra Kartmann.
Ich denke, die Vernehmung von Frau Feldmann hat deutlich gemacht, wie sehr sie bemüht war, ihre Tochter mit viel Verständnis und Liebe auf den richtigen Weg zurückzuführen.
Susanna sei ein absolutes Wunschkind gewesen, sagt die Mutter. In der Patchwork-Familie mit Stiefvater und kleiner Schwester habe es keine gravierenden Probleme gegeben. Sie habe aber wegen Mobbing angefangen, Schule zu schwänzen. Sobald die Mutter davon erfuhr, suchte sie Hilfe in der Schule, beim Jugendamt und einem Psychologen. Gerade in dieser Zeit habe Susanna in Wiesbaden neue Freunde gefunden, habe sich zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt, in den jüngeren Bruder des Angeklagten. Petra Kartmann über die Mutter.
Sie hat im Leben nicht damit gerechnet, dass diese Geschichte so ein Ende nimmt, so wie viele andere auch nicht. Dass jemand so kaltblütig einen Menschen aus dem Leben reißt, ist was, womit sie sicherlich nicht gerechnet hat.
Ausführlich schildert Diana Feldmann, wie sie auf eigene Faust in Wiesbadener Flüchtlingsheimen nach ihrer Tochter suchte, weil sie keinen Augenblick an die Geschichte glaubte, die 14-Jährige sei mit einem Freund nach Paris abgehauen. Sie habe eine Anwältin einschalten müssen, um zu erreichen, dass die Polizei eine Handyortung vornehme. Petra Kartmann.
Ich denke mir, dass es auch deutlich geworden ist, durch ihre emotionalen Reaktionen, dass es ihr teilweise sehr schwer gefallen ist, wenn die Erinnerung wirklich an die Situation, die sie erlitten hat, plastisch waren.
Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte Ali B. sich bei Diana Feldmann entschuldigt. Als der Richter wissen wollte, ob sie dieser Entschuldigung Glauben schenke, verneinte die Mutter. Der Angeklagte habe ihr nicht einmal in die Augen gesehen. Ali B. bestreitet vor Gericht weiter, Susanna vergewaltigt zu haben. Nun wird er aber von einem Mithäftling der JVA Preungesheim zusätzlich belastet, dem er die Vergewaltigung anvertraut haben soll. Der Mithäftling hatte sich daraufhin an die Staatsanwältin gewandt. Er soll nun als weiterer Zeuge geladen werden.
Im Prozess gegen Ali B. im Mordfall Susanna hat die Mutter des Mädchens, Diana Feldmann, in der vergangenen Woche vor Gericht ausgesagt. Die Einzelheiten zum Prozesstag hat unsere Reporterin Birgitta Söhling zusammengefasst. HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir blicken auf den Verkehr in Hessen, auf den Flugverkehr. Der Frankfurter Flughafen wird ja ausgebaut und zu dem Ausbau gehört ein drittes Terminal im Süden des Flughafens. Daran wird kräftig gearbeitet. Bislang haben die Bauarbeiten vor allem im Untergrund stattgefunden. Jetzt wächst das Terminal auch in die Höhe. Und dafür ist vor wenigen Tagen der symbolische Grundstein gelegt worden. Mit vielen glücklichen, aber auch mit einigen verärgerten Gesichtern, wie unser Reporter Roman Warschauer beobachtet hat.
Seit 3,5 Jahren wird im Süden des Flughafens für das neue Terminal 3 vor allem gebuddelt. Vor allem aber an den sogenannten Flugsteigen geht es nun in die Höhe. Christian Engel, Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport, mit Blick auf die Baugrube des Flugsteigs H.
Wir laufen derzeit die ersten Rohbaumaßnahmen. Fundament wurde schon gegossen, erste Wände sind auch schon gezogen worden. Zahlreiche Stahlteile sind zu sehen, Stahlbeton wird verbaut. Also hier geht es schon richtig zur Sache.
Am Rande der größten Baugrube, dort wo einmal das Hauptgebäude stehen wird, hat der Flughafenbetreiber ein großes Zelt aufgebaut. 700 Gäste sind zur Grundsteinlegung gekommen. Der grüne Verkehrsminister Al-Wazir ist nicht dabei. Er hat sich immer gegen das dritte Terminal ausgesprochen. Und da sich Ministerpräsident Volker Bouffier nach seiner überstandenen Krebsbehandlung noch schont, ist Finanzminister Thomas Schäfer als Vertreter der Landesregierung gekommen. Er spricht von einem guten Tag für die Region und ganz Hessen und gibt zu bedenken:
Ich wage mal die Prognose, wenn wir in noch mal 10 Jahren auf dieses Projekt zurückblicken, werden wir möglicherweise einen Strich darunter ziehen mit der Bemerkung, es war das letzte Großbauvorhaben in Deutschland, was gelungen ist, trotz allen Streits in den Details.
In den Grundstein wird eine sogenannte Zeitkapsel eingelassen. Darin unter anderem Zeitungen, Zeichnungen und eine Flasche Wein. Bis 4 Milliarden Euro kostet den Flughafenbetreiber das Gesamtprojekt. Angesichts von wohl mehr als 70 Millionen Passagieren in diesem Jahr erhofft sich Fraport-Chef Stefan Schulte von dem neuen Terminal eine deutliche Entlastung für die oft überfüllten bestehenden Terminals.
Was sehr, sehr wichtig ist, damit wir eben in Deutschland auch dauerhaft gut an die Welt angebunden sind, dass unsere Passagiere auch dauerhaft gerne über Frankfurt fliegen, in Frankfurt landen, in Frankfurt starten und wir hier eben die Anbindung an die Welt realisieren können, die für eine Exportnation wie Deutschland sehr, sehr wichtig ist.
Entworfen hat das Terminal der Frankfurter Architekt Christoph Meckler. Er ist davon überzeugt, vor allem im Inneren wird das Gebäude einzigartig werden.
Das Terminal wird anders als dieses Grau in Grau, was es international an allen Terminals gibt, ein Terminal sein, in dem man sich wohlfühlt. Ein Terminal, in dem warme Naturmaterialien zum Einsatz kommen.
Bei aller Begeisterung zur Grundsteinlegung, es gibt Kritik an dem Terminal. Nicht nur vom grünen Minister Al-Wazir, sondern auch seit Jahren von Bürgerinitiativen. Rund 150 Demonstranten haben sich deswegen zu einer Mahnwache im Terminal 1 eingefunden. Sie bezeichnen den Grundstein als Grabstein für die Region, Sprecher Thomas Schäffler.
Für Rhein-Main bedeutet das eine noch weiter zunehmende Verlärmung, Belastung mit Schadstoffen und auch nicht nur Schadstoffe, die aus der Luft kommen durch das Verbrennen des Kerosins, sondern auch durch den Zubringerverkehr zu dem neuen Terminal.
Derweil rollen im Süden weiter die Bagger. Bis 2021 soll ein erster Flugsteig für bis zu 5 Millionen Passagiere fertig sein. 2023 soll dann das eigentliche Terminal in Betrieb gehen, für dann 21 Millionen Passagiere im Jahr.
Die symbolische Grundsteinlegung für das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen hat in Frankfurt in der vergangenen Woche stattgefunden. Dort gab es freudige Gesichter, aber auch Proteste. Ein Beitrag von Roman Warschauer war das. Von der Luft auf die Straße. Der bundesweite Start von Elektrorollern steht kurz bevor. Noch muss der Bundesrat zustimmen. Der Verkehrsdezernent von Frankfurt, Klaus Oesterling von der SPD, hat sich zu E-Rollern in der Stadt allerdings sehr skeptisch geäußert. Mit hr-Inforeporterin Hanna Immich habe ich über das Thema gesprochen und sie gebeten, zu erklären, wo Oesterling denn genau das Problem von E-Rollern sieht.
Also er hat einfach Angst, dass Frankfurt von diesen Elektro-Tretrollern quasi geflutet wird. Er hat nämlich schon 9 Anbieter, die sich bei ihm gemeldet haben. Und wenn das alles so kommt wie angekündigt, dann werden demnächst in Frankfurt 5.000 bis 10.000 dieser elektrischen Roller herumstehen. Und dafür sei Frankfurt einfach zu eng, sagt Oesterling. E-Roller bis 12 km/h sollen auf Gehwegen fahren dürfen und alles, was schneller ist, auf Radwegen. Und in Frankfurt gibt's ja schon Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer, E-Bikes. Alle brauchen Platz und da kommt jetzt noch ein neuer Player dazu, der ist klein und wendig, aber eben auch relativ schnell zu übersehen. Und das birgt auch Gefahren, zum Beispiel abbiegende Autos, LKWs etc.
Um das Ganze ein bisschen zu regeln, hat das Verkehrsdezernat jetzt ein Merkblatt veröffentlicht für die potenziellen Anbieter solcher E-Roller. Was steht denn da drin und was erhofft sich die Stadt davon?
Ja, das ist so ein bisschen der Versuch, die Anbieter im Vorfeld zu disziplinieren, sage ich jetzt mal, dass sie eben ihre Kunden hinweisen auf bestimmte Dinge. In diesem Merkblatt ist geregelt, dass E-Roller eben nicht überall abgestellt werden dürfen. Also U- und S-Bahn-Eingänge zum Beispiel müssen frei bleiben. Man darf die auch nicht einfach auf Gehwegen abstellen, damit halt Rollstuhlfahrer, Kinderwägen etc. noch durchpassen. Und der Anbieter, ganz wichtig, muss erreichbar sein für die Stadt. Also mindestens eine Telefonnummer oder eine E-Mail angegeben haben. Das zeigt auch ein bisschen, Frankfurt ist schon ein gebranntes Kind und hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht auf anderem Gebiet. Stichwort Leihfahrräder, da gab es ja sehr viele Probleme und dem möchte man jetzt eigentlich ein bisschen entgegenwirken, dass das nicht nochmal so kommt.
Hat denn der Verkehrsdezernent von Frankfurt selbst noch Einfluss darauf, ob die E-Roller kommen oder nicht, Hanna?
Nein, das kann er nicht mehr beeinflussen. Grundsätzlich, das Ganze wird ja bundesweit entschieden und ist auch ein Vorhaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Aber die Bundesländer selbst haben noch Mitspracherecht und der Bundesrat muss ja auch noch zustimmen. Und da gibt es durchaus noch Streit, vor allem eben um die Frage, ob die Roller auch auf Gehwegen fahren dürfen oder nicht. Das ist ja im Moment so vorgesehen, wie ich schon gesagt habe. Am 17. Mai, soweit jedenfalls jetzt geplant, soll das Ganze dann Thema im Bundesrat sein und eigentlich auch über die bundesweite Zulassung entschieden werden. Ja, und an der Reaktion von Oesterling sieht man schon, auch Frankfurt sieht halt viele Konflikte. Da ist ja auch ein bisschen was dran, wenn man sich mal überlegt, wer da alles so unterwegs ist auf Geh- und Radwegen. Also Kinder mit normalen Tretrollern, Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Kinderwägen, normale Radfahrer, E-Bikes. Und dann kommen jetzt eben noch diese E-Roller dazu, alle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Spannend wird's.
Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling wehrt sich gegen E-Roller. Hanna Immich hat die Gründe für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Die ersten heimischen Erdbeeren sind reif. Im Taunus in Hofheim-Wallau wurde in der vergangenen Woche offiziell die hessische Erdbeersaison eröffnet. Landwirtschaftsministerin Priska Hinz war dabei, zusammen mit der hessischen Erdbeerkönigin.
Sie sind rot, saftig und schmecken wunderbar süß. Die ersten Erdbeeren der Saison von Pauls Bauernhof in Hofheim-Wallau. Königin Nicole die Erste ist zum Verkosten gekommen, natürlich stilecht im erdbeerroten Kleid.
Süß, saftig, fruchtig, ich hätte gern mehr davon.
Auch die Kinder der Kita Regenbogen wollen sich die ersten Erdbeeren der Saison auf keinen Fall entgehen lassen. Ihre rot verschmierten Münder verraten, dass sie schon eine Menge genascht haben.
Die schmeckten sehr, sehr gut.
Lecker.
Ich fand es toll, dass die Erdbeerkönigin noch da war.
Wir fanden die Erdbeerkönigin sehr schön. Wir haben sie gefragt, ob sie in einem Erdbeerhaus wohnt, voller Erdbeeren. Da hat sie gesagt, ja, jetzt schon.
Die Erdbeeren, die jetzt schon reif sind, sind im Sonnentunnel gewachsen. Die langen Zeltröhren schützen die Erdbeeren vor Sturm, Hagel und Hitze. So haben die Früchte die Wettereskapaden der vergangenen Wochen unbeschadet überstanden, erklärt Landwirt Rainer Paul.
Im Januar hatten wir schon viele sonnige Tage, helle Tage, die sind gut für eine frühzeitige Ernte. Und jetzt bei dem schönen sonnigen Wetter wird das auch zügig sich fortsetzen und wir erwarten eigentlich eine gute Erdbeerernte.
Dazu muss es jetzt warm und vor allem frostfrei bleiben, sagt Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz.
Ich hoffe sehr, dass wir mit dem Wetter alle ein bisschen mehr Glück haben, vor allen Dingen natürlich die landwirtschaftlichen Betriebe. und dass nicht im Juni es zu Ende ist mit den hessischen Erdbeeren, sondern dass wir darüber hinaus auch noch welche genießen können. Das wäre wichtig für die Betriebe, die ja unter der Witterung sehr gelitten haben.
Bei gutem Wetter könnten diese Saison 9000 Tonnen hessische Erdbeeren zusammenkommen, zum Beispiel von Höfen aus Kriftel, Weiterstadt oder Schlüchtern. Experten erwarten dann satte 15% mehr Erdbeeren als im letzten Jahr.
Positive Aussichten für die hessischen Erdbeeren im Land. Marie-Kathrin Fromm berichtete von der offiziellen Eröffnung der Erdbeersaison in Hofheim-Wallau im Main-Taunus-Kreis. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast und uns finden Sie dann unter der Überschrift Hessen. Das ist der Name dieser Sendung. Mein Name ist Sandra Winzer. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.